vom Abenteuer sich leiten zu lassen. Darum geht es heute an Pfingsten. Und beim Stichwort Abenteuer, da fiel mir ein, dass ich im letzten Jahr immer mal die Vendée Globe gesehen habe. Kennt ihr das? Die Vendée Globe mit Boris Herrmann und seiner Malicia, seiner Ein-Mann-Yacht, Hightech pur. Ich bin gar nicht so ein Segelfan, aber irgendwie hat mich das letztes Jahr, ich habe das mal bei YouTube gefunden und danach habe ich immer wieder reingeguckt, weil ich das war für mich so der Gedanke, das ist so das letzte Abenteuer, was es gibt. Gibt keine Orte mehr auf der Welt, wo noch nicht irgendein Forscher war, so weiße Flecken vielleicht im letzten Jahrhundert noch. Okay, tief im Meer gibt es wahrscheinlich noch Abenteuer auch. Aber ich dachte so, mit so einer Ein-Mann-Yacht, einmal um die Welt, Hightech pur, auf sich allein gestellt. Die Technik, Hightech, die muss funktionieren und manchmal funktioniert sie nicht und dann müssen sie improvisieren und manche fallen auch unterwegs aus. Und dann rasen die mit einem Wahnsinnstempo über die Wellen auf diesen Foils, diese roten Dinger, das Boot ist gar nicht richtig im Wasser. Irre, total irre. Und ich dachte, das ist ein richtiges Abenteuer noch. Boah, wenn du ein bisschen jünger wärst und das Geld dafür hättest, das wäre vielleicht eine Nummer, ne? Das letzte große Abenteuer. Und dann kam ich zurück, heute geht's ja nicht um Highspeed-Segeln, sondern heute geht es um Glauben. Okay, gibt es das im Glauben auch? Abenteuer? So ein richtiges Abenteuer? Was denkst du? Ist der Glaube für dich ein Abenteuer? Oder ist das vielleicht eher was für Missionare? Für die ist das vielleicht ein Abenteuer. Für Bärbel, für Clemens, die bei uns sind im Kongo. Wir beten für den Kongo, dass diese Ebola-Pandemie dort hoffentlich eingehalten wird bald. Aber ja, das ist vielleicht ein Abenteuer. Könnt ihr Clemens und Bärbel mal fragen. Missionare, vielleicht auch noch ein Pastor. Der hat sicherlich auch ein abenteuerliches Leben. Mit euch ist das echt abenteuerlich. Aber ich, so in meinem Alltag als Christ, ist Glaube ein Abenteuer? Ich weiß nicht so recht. Logos Hope. 3. bis 16. Juni, da kommt ein Schiff von OM und legt an hier im Hamburger Hafen. Kennt ihr OM und kennt ihr die Logos Hope schon gesehen? Das ist für mich zum Beispiel auch so ein Abenteuer. Ich hatte einen Mitstudenten, den Jochen, der war, bevor er mit uns studierte, am theologischen Seminar, damals noch jetzt Hochschule, war der bei OM. Und der war in einem Team, dass diesem Schiff immer vorausreiste. Also die flogen oder reisten in die Hafenstädte, wo das Schiff anlegen wollte. Das waren manchmal Länder, wo Christen nicht unbedingt gewollt waren oder man sich freute, wenn sie kamen, um zu missionieren. Das war denn natürlich gleich klar, dass das hier nicht um Geschäfte geht, sondern um eine geistliche Sache. Und was der erzählt hat aus dieser Zeit, oder eine junge Frau aus unserer Gemeinde, aus der, wo wir getauft wurden, aus Gießen, die ist auch in so einem Kernteam gewesen. Die hat erst angefangen man musste einschlagen zwei Jahre dort als Teilnehmer, als junger Mensch mit dabei zu sein. Und dann konnte man aber auch länger machen. Die war viele Jahre auch in so einem Team, das diese Reisen vorbereitete. Das fand ich, das war Abenteuer. Und diese junge Frau, die habe ich mal eingeladen in unserer ersten Gemeinde in meiner Zagen, in die Jugend. Dann hat die berichtet und die Jugendlichen saßen so mit so großen Augen da und solchen Ohren und waren ganz begeistert, dass man sowas heute erleben kann, wie die beten, wie die nicht einlaufen dürfen in den Hafen und dann betet das ganze Schiff und alle Unterstützer weltweit. Sie beten, diese internationale Mannschaft ist getragen von Unmengen an Christen. Sie beten und wissen nicht, wie es weitergeht und dann dürfen sie doch einlaufen. Solche Geschichten. Und die Jugendlichen waren mehrheitlich, glaube ich, wirklich begeistert. Und dann kam der Samstag und der Sonntag. Und dann kamen die Anrufe oder auch das Gespräch in der Gemeinde. Detlef, wen hast du denn da eingeladen? Mach doch nicht unsere Kinder verrückt. Wenn die da sich verpflichten, 2 Jahre auf so ein Schiff zu gehen, die sollen jetzt erst mal studieren und ihre Ausbildung machen. Und ich merkte so, okay, Abenteuer ist abgesagt. Ich habe so für mich gedacht, wenn ich da in diesem Alter, wo man auf diese Schiffe gehen kann, schon gläubig gewesen wäre, das wäre was gewesen, was mich begeistert hätte. Wir sehen uns immer nach etwas erleben im Glauben und mit Jesus und mit Gott, aber wenn dann Abenteuer vielleicht möglich ist, dann kriegen zumindest wir Eltern ganz schnell Schiss. Das war ein ernüchterndes Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Ernüchternd irgendwie. Ist es vielleicht nicht so einfach, als normaler Christen Abenteuer zu erleben? Das, was Sabine da gelesen hat aus dem Pfingstbericht in Apostelgeschichte 2. Stellt euch das doch mal vor, das wäre heute. So ein Brausen, so ein Sturm hier mitten in unserem Gottesdienstsaal. Und dann sprechen alle in unterschiedlichen Sprachen, machen plötzlich Dinge, die sie vorher nicht konnten. Ach, was hätte ich mir das im Studium gewünscht, so auf einen Schlag Griechisch und Hebräisch. Ah, das Abenteuer Theologie zu studieren gehört nicht zu den wirklichen Abenteuern, auch wenn das nicht leicht war. Ich habe überlegt, bevor ich zu dem eigentlichen Predigtvers von heute komme, wo gibt es die meisten Abenteuerberichte in der Apostelgeschichte? Und das ist ein krasser Untertitel, ne? Gottes Abenteuerbuch der ersten Christen. Die Apostelgeschichte ist ein Abenteuerbuch. Das fängt nicht nur damit an, dass diese Wahnsinnsgeschichte ist, wie der Heilige Geist, den Jesus versprochen hatte, auf die ersten Christen niederkommt und wie sie erfüllt werden von ihm, wie sie in unterschiedlichen Sprachen sprechen, wie die Menschen das merken, was ist denn da los, sind die alle besoffen? Nein, die sind erfüllt vom Heiligen Geist und die, die sich gerade noch verkrochen hatten, die werden bereit, in die ganze Welt zu gehen, Jesus nachzufolgen. Und dann gibt es diese Geschichten. Welche fallen dir ein in der Apostelgeschichte? Überleg mal kurz. Da gibt es faszinierende Geschichten, zum Beispiel die von Philippus, der vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde. Man liest es in Apostelgeschichte 8. Lest doch einfach mal die Apostelgeschichte. Ich finde die immer wieder toll, wenn ich ein Hörbuch brauche oder wenn ich hatte eine Zeit, wo ich so schlecht einschlafen konnte. Apostelgeschichte auf die Ohrhörer und die hat mich manchmal wach gehalten, die Apostelgeschichte. So faszinierend. Philippus, der Jünger, wird vom Geist Gottes mitten in die Wüste geschickt, auf eine Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Menschlich gesehen ist das völlig unlogisch gewesen. Was will der Heilige Geist da mit mir auf dieser Straße? Und dort trifft er dann den Finanzminister der äthiopischen Königin und er läuft neben dem Wagen her. Und dann erklärt er ihm im Wagen die Schrift, die der Kämmerer gekauft hat in Jerusalem. Und dann tauft er ihn am Wegesrand. Und danach wird er direkt vom Heiligen Geist wieder woanders hingeführt. Der Heilige Geist als einer, der jemand, der sich leiten lässt und der bereit ist, seine Pläne über den Haufen zu werfen und vielleicht auch einem Plan zu folgen, der eigentlich ein bisschen verrückt klingt, der alle logische Zweifel hinwegfegt und dann etwas Faszinierendes erlebt. Ein Mann, dem er den Glauben erklärt und er im nächsten Moment sagt, was soll's, da ist Wasser, was gilt's, lass mich doch getauft werden. Oder die Geschichte von Petrus und Cornelius, Apostelgeschichte 10, dieses Abenteuer, wie Petrus eine Vision bekommt von unreinen Tieren und dann den klaren Befehl des Geistes mit dem Boten des römischen Hauptmanns Cornelius mitzugehen. Das war für einen gesetzestreuen Juden eigentlich ein Unding. Das entsprach überhaupt nicht seiner theologischen Prägung. Das Betreten eines Hauses, eines Heiden, ein absolutes No-Go. Und der Petrus bricht hier in was völlig Neues ein. Er überwindet theologische, kulturelle Grenzen. Es ist ein Abenteuer. Und er lässt sich vom Heiligen Geist zwingen, von Gott größer zu denken als es in seinen Traditionen bisher ihm möglich war. Er überwindet Tradition und Religion und Grenzen durch den Heiligen Geist. Oder zum Feind zu gehen, Ananias. Der kriegt vom Heiligen Geist in Apostelgeschichte 9 den Auftrag, zu diesem Saulus zu gehen. Der Geist sagt ihm, geh zu Saulus von Tarsus, geh hin und bete für ihn. Und Ananias weiß genau, das ist der Typ, der Christen verfolgt hat. Der tötet Christen. Und es fordert wahnsinnigen Mut, dahin zu gehen und der Stimme des Heiligen Geistes zu gehorchen. Und ich glaube, in dieser Geschichte sehen wir was Faszinierendes. Geistgeleitet zu leben ist manchmal auch kein Kuschelkurs. Und manchmal geht es darum, Ängste zu überwinden, die wir vorher vielleicht nie gedacht hätten, dass wir sie überwinden könnten, weil Gottes Geist uns versichert, ich bin bei dir. Ich habe mit dir Großes vor. Wag es. Lest diese Begegnung faszinierend. Aber manchmal zeigt der Heilige Geist auch nicht nur Dinge, wo es hingehen soll. Manchmal sagt er auch Stopp. In Apostelgeschichte 16 oder an anderer Stelle. Paulus und Silas wollen in die Provinz Asien, wollen dort predigen, haben gute Reisepläne, aber der Heilige Geist verwehrt es ihnen. Nein, sagt er, da geht's nicht hin. Sie versuchen es mit der nächsten Ausrichtung nach Bithynien und wieder lässt der Heilige Geist es nicht zu. Und schließlich gibt es eine nächtliche Vision, einen Traum von einem Mazedonier, der sie herüberruft. Und manchmal hat der Heilige Geist was anderes vor, wie wir gerade vorhatten. Und er schließt Türen und schließt eine weitere Tür. Und wir werden schon ungeduldig. Wir wollen vielleicht wie Abraham unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und machen es auch manchmal, aber er schließt die nächste Tür. Und dann ist da so viel Frustration, so viel Ärger, so viel Enttäuschung, so viele Gedanken. Was soll denn das jetzt? Und ich stecke in einer Sackgasse drin. Meine großen Pläne verwirklichen sich nicht. Und in dieser Zeit darauf zu vertrauen, dass Gottes Heiliger Geist, auch wenn er jetzt ein Stoppsignal sendet, doch einen Plan hat. Und dass Gottes Leitung manchmal auch heißt zu warten. Es muss ja nicht wie bei Mose 40 Jahre sein mit Wüste und allem anderen. Vielleicht nur 40 Tage oder ist das auch schon zu lang, wenn ich große Pläne habe oder warte, dass endlich was vorangeht in meinem Leben, in meinem Glauben. Aber dass sie da auf den Heiligen Geist hören, war der entscheidende Schritt des Evangeliums rüber hier nach Europa. Und zuletzt Paulus auf dem Weg nach Jerusalem, mir ist mir dann nicht mehr eingefallen oder beim Suchen über den Weg gelaufen, Apostelgeschichte 20, da sagt Paulus, und nun siehe, durch den Geist gebunden ziehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Boah. Und dann auf ihn zu hören, obwohl Fesseln und Bedrängnis auf ihn warten. Das ist Abenteuer, oder? So ein Abenteuer will ich nicht. Danke, dass ich hier in Europa Pastor sein darf. Und nicht irgendwo in einem muslimischen Land. Paulus weiß nicht, was kommt, nur dass es schwer wird. Und er hört trotzdem auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist stärker als sein Selbsterhaltungstrieb, als seine Angst. Auch das kann das manchmal heißen. Wahre Kindschaft zeigt sich manchmal auch in dem Vertrauen, dass ich selbst im Sturm, selbst in Gefahr, in Gottes Hand sicher bin. Habe ich Kindschaft gesagt? Ja, ich habe Kindschaft gesagt. Ich hätte auch Jüngerschaft sagen können. Ich hätte auch Nachfolge sagen können. Jüngerschaft, das große Thema des letzten Jahres oder der letzten Monate, bevor wir in Herzenssuche eingestiegen sind. Und jetzt will ich endlich zu dem Vers kommen, der mir für diesen Gottesdienst auf dem Herzen lag. Die Predigt über Römer 8 steht ja immer noch aus, aber jetzt schon zum zweiten Mal aus diesem Kapitel ein Vers. In Vers 14 heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und ich habe darunter geschrieben, ein Satz, der dein Christsein verändern kann. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Treibt, antreibt. Oh, da haben wir es schon wieder. Ich sagte vor einiger Zeit jemand aus der Gemeinde, Gott war mir bisher Arbeitgeber. Der zweite Sohn im Gleichnis von den beiden Söhnen und dem Vater, er steht draußen. Gott ist Arbeitgeber. ach, es gibt so viele Beispiele, wo ich doch dran erkennen kann, dass dieser Gott es nicht gut mit mir meint. Da ist es wieder. Selbst hier, da wird von Kind gesprochen und gleich geht es wieder darum, dass er uns antreibt. Jesus und Gott als Antreiber, ihm zu folgen, da weiß ich ja nicht, ob er mich nicht am Ende über den Tisch zieht oder ob dabei sowas Schlimmes rauskommt, wie bei Petrus oder bei Paulus. Oder was waren die Gedanken von den Eltern, von den Jugendlichen, die zur M gehen wollten? Auf jeden Fall kommt ein Abenteuer bei raus, wenn man diesen Vers ernst nimmt. Ein Abenteuer, das aber oft nicht geschieht, wenn unser Gottesbild schon ein falsches ist. Wenn wir tief Luft holen, wenn wir beten, Herr, dein Wille geschehe, und der nächste Gedanke sofort ist, was habe ich da gesagt? Glaube ich wirklich, dass Gottes Wille für mich gut ist? Oder habe ich doch gleich wieder Angst? Ist das Misstrauen gleich wieder da? Wie bei Adam und Eva. Und es hat sich durchgezogen durch die ganze Bibel bis hin in unsere Herzen heute. Immer wieder dieses falsche Gottesbild. Aber gerade Römer 8, Vers 14 will uns davor bewahren. Denn egal, was da irgendwelche Übersetzer ins Deutsche hingeschrieben haben, was sie nicht vielleicht immer so richtig hinkriegen, ist, dass da Agontai steht. Das ist das griechische Wort für nicht gezwungen werden, sondern es steht für ein toleratives Passiv. Jetzt kommt ein Fachbegriff. Tolerativ, habe ich gestern Sabine auch gefragt. Was denkst du, was toleratives Passiv ist? Okay, Passiv ist klar. Ich bin nicht der Handelnde, sondern ich werde gehandelt. Ja? Und tolerativ? Was für ein Wort steckt da drin? Toleranz. Ne? Ich muss es nur tolerieren, dass ich dann der bin, der eigentlich passiv ist in der ganzen Geschichte. Ich werde nicht gezwungen, dafür steht dieses Wort. Es gibt kein blindes Getrieben werden, gezwungen werden wie bei einer Herde. Wir haben einen Gott, der unseren Willen nicht bricht. Er akzeptiert auch unser Nein. Er akzeptiert auch, wenn wir Angst haben. Er akzeptiert auch, wenn wir noch nicht können. Er akzeptiert, wenn wir, was weiß ich, auch immer. Das ist der Gott der Bibel. Aber er will uns leiten. Das heißt, sich leiten zu lassen. Es geht darum, zu vertrauen. Immer wieder ist das Thema Vertrauen beim Glauben, ne? Darauf zu vertrauen, dass Gott vielleicht dir auch etwas aufs Herz legt, was, wenn du ihm folgst, gar keine Kraft kosten wird. Und wenn es Kraft kostet, dass Gott dir schon längst die Kraft dazu gibt und dass er dich nicht im Stich lässt. Ich werde nie vergessen, wie ich zu Anfang des Studiums musste ich ein kindermissionarisches Praktikum machen in Norddeutschland. Oh Schreck, kindermissionarisches Praktikum. Kann ich jetzt nicht bitte krank werden, irgendwas haben, damit ich nicht Kinderarbeit machen muss? Mir reichten schon meine 3 Kinder. Ich habe gekämpft mit mir. Mist, ich will nicht. Ich bin nicht der Kindergottesdienstonkel, das bin ich nicht. So viel Spaß, wie ich auch mit Kindern habe. Und Jesus hat gesagt, du musst dahin. Er hat mir keinen Ausweg aufgetan. Nichts mit krank feiern. Lügen wollte ich ja auch nicht. Also musste ich mit nach Norddeich und habe meine Arbeit gemacht. Irgendwie, dachte ich. Bis 2 Jahre später, als ich im Praktikum war, in Breidenstein, kurz vor Biedenkopf, im hessischen Hinterland, die Kindermissionarin, mit der wir damals in Norddeich waren, auch eine Kinderwoche dort in der Gemeinde machte. Und sie kommt rein und sieht mich und schreit, oh Detlef, toll, dass du hier bist. Da freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Das war so toll mit dir damals in Norden. Okay, könnte es sein, dass mein Selbstbild vielleicht ein bisschen schräg war? Wo ich das musste, hat mir Gott auch dafür die Kraft und das Können geschenkt und an vielen Stellen immer wieder, wenn ich mich darauf eingelassen habe, wenn ich gesagt habe, hier bin ich und was willst du? Sich leiten lassen. Es ist ein aktives Ja für das, was dann von Gott kommt. Und dafür gibt es ein einfaches Prinzip, Das könnt ihr euch gut merken, das Segelprinzip. Das Segelprinzip, wenn ihr an Boris Herrmann und die Malizia oder überhaupt an Segelboot denkt, ist ganz einfach. Jeder Segler weiß das. Du kannst den Wind nicht machen. Du kannst den Sturm nicht kontrollieren. Manchmal gibt es auch Flauten. Das fand ich besonders erschreckend. Wenn die da mit ihrer Hightech-Yacht in irgendeiner Flaute mitten im Meer, tausende Kilometer weg von der nächsten Insel, vom nächsten Land, dann hängen die da in so einer Flaute. Die Kunst war immer, die Wetterberichte so zu lesen, dass sie nicht in eine Flaute geraten. Und dann ist nichts, kein Wind. Das Segel hampelt am Mast rum. Und so ein Segler weiß, er kann den Wind nicht machen. Er kommt oder kommt nicht. Er wird zum Sturm oder wird zum leisen Säuseln, wie bei Elia, der in der Höhle sich versteckt hat. Ihr kennt vielleicht die Geschichte aus dem 1. Könige-Buch, der so depressiv war, dass er nicht mehr wollte. Und Gott begegnet ihm nicht im Sturm, nicht im Gewitter, nicht im Donnergroll, nicht im Erdbeben, sondern im leisen Säuseln des Windes. Das kannst du nicht machen, das macht Gott. Aber du kannst entscheiden, ob du im Hafen bleibst oder das Segel setzt. Es geht um dein Ja. Und um dein Vertrauen, immer wieder geht es um Vertrauen. Ist Gott, ist sein Heiliger Geist für dich etwas Positives, dessen Leiten du dich gerne anvertrauen willst, dem du vertraust, dass er dich nicht überfordern wird? Ich kann das Zeugnis abgeben, habe nie erlebt, dass der Heilige Geist oder dass Gott oder Jesus mich überfordert hätte. Wenn sowas war, war ich es meistens selber, der sich überfordert hat. Und ich musste lernen, was vielleicht zu lernen war über mich selber. Aber nicht Gott hat überfordert. Weder ich habe das erlebt, noch habe ich das mit Menschen erlebt. In der Seelsorge ist mir das so ein wichtiges Thema. Wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist leitet. Der gibt nicht nur mir manchmal einen Satz, eine Idee, ein Bild, irgendetwas, was dann genau passt, sondern wenn man achtsam aufpasst, dann merkt man ganz genau, wozu jetzt die Kraft da ist und wozu vielleicht noch nicht. Wo noch Zeit nötig ist, um heil zu werden. Wo kein Sprint ansteht, sondern vielleicht mal ein Abwarten, ein Warten, dass der Wind wieder weht. Weder in meinem Leben, meinem Dienst noch in der Seelsorge habe ich jemals erlebt, dass Gott irgendwas erzwingt. So, was soll das Ganze jetzt an Pfingsten? Mir geht es darum, dass wir wagen, Segel zu setzen im Alltag. Das heißt oft raus aus der Komfortzone. Ja, das kennt ihr, habt ihr bestimmt schon oft gehört. Das ist so ein Ding, was seit Jahren immer wieder gern gebraucht wird. Wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Ja, darum geht's. Etwas im Vertrauen auf Jesu zu tun, was er uns aufs Herz legt, wozu sein Heiliger Geist uns berührt und ausrüstet, dann geht es manchmal nicht anders, als dass wir uns bewegen. Und jetzt geh doch mal in dich und überleg, welchen Impuls hast du beständig immer wieder zwar verspürt, aber ignoriert. Und es geht nicht nur um die Impulse, die Gedanken, wo du vielleicht dir gedacht hast, sondern es geht um die Impulse, und das finde ich immer besonders interessant, wenn Gott einen Impuls gibt und ich spüre genau, das ist eine Nummer, die ist größer als das, was ich selber kann. Gerade da erleben wir doch was mit Gott. Wenn wir nur das tun und den Impulsen nachgehen, die wir selber im Griff haben, wo wir wissen, da bin ich fit, da bin ich klug genug, da bin ich und. Nein, spannend wird das Abenteuer mit Gott, wo ich Impulsen nachgehe und eigentlich denke, oh, bin ich der Richtige? Da wird das Abenteuer richtig losgehen. Und manchmal muss man seine Angst überwinden. Seine Sicherheit aufgeben. Immer und immer wieder in Gesprächen kommt das, ich möchte was mit Gott erleben. Aber dann bleiben wir so in unserem Safe-Bereich, in unserer Komfortzone, hinter der Mauer unserer Angst und wundern uns, dass wir nichts erleben, aber sitzen da, wenn dann einer kommt aus der Mission oder irgendeiner beim nächsten Unity kommt, ein ganz krasser Typ, könnt euch schon mal drauf freuen. Da hören wir, was so Menschen erleben mit Gott und denken, ah, das würde ich auch gerne erleben. Ja, aber vielleicht bist du das größte Hindernis dafür, dass du das nicht erlebst. Kurswechsel wagen, wenn eine Tür zugeht, such nach dem Wind, der dich woanders hinzieht. Gib nicht so schnell auf, bleib mit Gott im Gespräch und in Bewegung bleiben und in Bewegung kommen. Ein Schiff im Hafen ist sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut und du wurdest nicht geschaffen, um da sicher zu sitzen und davon zu träumen, wie es wäre, mit Gott was zu erleben. Du wurdest geschaffen, um mit Gott etwas zu erleben. Und frag dich doch bitte heute, bin ich bereit, die Segel in den Wind des Heiligen Geistes zu setzen und wem überlasse ich das Steuer? Wir sind als Gemeinde in einer wichtigen Phase, auch mit Maiwee, was wir im September machen. Bist du bereit, dich gebrauchen zu lassen? Oder steckst du in deinem sicheren Hafen, in deinen Ängsten, in deinen Begrenzungen und denkst, wo will Gott mich denn, wo soll der mich denn gerade gebrauchen? Du hast die Zusage, das ist wichtig, du hast die Zusage, dass du Gottes Kind bist. Auch immer wieder ein Thema in Gesprächen. Was ist deine Identität? Da reite ich immer wieder drauf rum, das ist mir wichtig. Deine Identität ist, dass du Gottes Kind bist. Damit ist der Kiel deines Lebens fest. Der Heilige Geist ist schon in dir. Wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, dann ist der Heilige Geist in dir. Ich bin kein Vertreter der Geistestaufe, sondern das, was Jesus verspricht mit der Bekehrung, mit deiner Taufe, gilt es, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Und dann hast du einen Gott, der, von dem Jesus sagt, wenn wir den himmlischen Vater bitten, um seinen Heiligen Geist, wird er ihn immer wieder gerne geben. Ja. Wir dürfen darum bitten, auch wenn wir ihn haben. Wir haben ihn zu 100%. Aber lassen wir ihn auch in jede Kammer unseres Herzens vor? Es liegt an dir. Willst du die Führung abgeben und dem Heiligen Geist die Führung übergeben? Und dann gibt dir Gott das Versprechen, dass dein Leben, dass dein Christsein vielleicht manchmal stürmisch wird, vielleicht auch herausfordernd. Aber dass du im Nachhinein darauf schauen wirst, was habe ich erlebt? Was haben wir erlebt, vielleicht auch in diesem Jahr? Was erleben wir im September, wenn wir Maiwee machen? Ich verspreche dir, dein Christsein wird nie wieder langweilig, wenn du dich darauf einlässt. Und zum Abschluss habe ich einfach noch mal ein paar Fragen. Und du kannst sie für dich selber einen Moment bedenken. Die Frage 1 vielleicht sogar mit deinem Nachbarn besprechen. Wo hast du schon erlebt, dass der Geist dich getrieben hat? Und noch mal, das ist kein Treiben mit der Peitsche. Das ist der Wind und du kannst dein Segel da reinsetzen und er treibt dich und erlebst was. Die Herzblut-Teilnehmer des letzten Jahres, die haben es gewagt, sich von uns Ältesten nach Herzblut, nach Lüneburg schicken zu lassen. Und wenn ihr hört, was sie erlebt haben in diesem ein Jahr Jüngerschaftskurs, krass, aber sie haben es gewagt und jetzt sind wir mit den Nächsten im Gespräch, die wir im Herbst schicken wollen. Und wir beten als Älteste, dass wir 5, 6 Leute wieder schicken können. Ja, wir müssen sie schicken. Könnt euch selber nicht da bewerben. Es ist wichtig, den Lüneburgern, dass wir schicken als Älteste. Und wir beten, dass es Leute wagen. Ja, es kostet Zeit. Aber was haben sie erlebt? Frag doch mal. Wo hast du schon erlebt, dass der Geist dich getrieben hat? Vielleicht hierher in den Gottesdienst zu kommen, das erste Mal oder wieder. Oder bei YouTube den Stream zu schauen. Und die zweite ist vielleicht noch viel wichtiger. Was hindert dich noch, die Leinen loszumachen? Die Leinen loszumachen, was hindert dich? Und vielleicht ist das eine Frage, wenn du merkst, da ist einfach manches bei mir blockiert. Warum eigentlich? Eine Frage, die du eher mit Jesus oder eine Seelsorge oder mit deinem geistlichen Freund oder Freundin in der Zweierschaft besprechen solltest. Was blockiert mich eigentlich? Welches falsche Denken? Ich war schon viele Jahre Pastor und immer noch gefangen in einem falschen Denken. Gott brauchte Menschen, die mir gesagt haben, Detlef, du hast alles in deinem Rucksack. Geh, wag es. Da kommen Anfragen. Und da hätte ich früher nie zu Ja gesagt. Wer bin ich denn? Und das war Gottes Weg für mich. Aber er hat Menschen gebraucht, die mir gesagt haben, hey Detlef, ich sehe da was in dir, dass ich überhaupt Pastor wurde. Dafür waren Menschen da, die mir gesagt haben, hey Detlef, ich sehe da was in dir. Und keine Angst, du musst nicht gleich Pastor oder Pastorin werden, aber du sollst das werden, was Gott in dich gelegt hat. Jesus möchte, dass du die Segel setzt und dass du ein Abenteuer erlebst. Hier in unserer Gemeinde, hier in deiner Stadt, hier mit den Menschen, die um uns herum sind. Die Gemeinde braucht Menschen, die die Segel setzen, die ihr Herz vom Heiligen Geist anstecken lassen. Wag es. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, das ist so ein wahnsinniges Geschenk, dass du uns den Heiligen Geist, deine Kraft, du in uns schenkst. Und du hast uns gesagt, dass wir den Vater im Himmel gerne bitten dürfen, dass er uns den Heiligen Geist gerne gibt. Und ich bete jetzt nicht nur für mich, sondern für alle, die heute Morgen zuhören, dass sie es wagen zu sagen, Vater im Himmel, gib mir deinen Heiligen Geist. Ich weiß, ich bin dein Kind durch Jesus Christus. Und er hat uns gesagt, wir dürfen dich bitten. Und ich bete jetzt für dich, der du jetzt zuhörst, hier im Saal oder im Stream, dass du es wagst zu sagen, Vater im Himmel, gib mir deinen Heiligen Geist, ich brauche den. Der kann mein Herz verändern. Der kann meinen Charakter ganz neu formen. Mir Gaben geben, die ich noch gar nicht dachte zu haben oder Gaben entdecken zu lassen, die ich schon lange habe, aber sie immer verneint oder übersehen habe. Wag es. Da du jetzt zuhörst, wag es Gott zu bitten, dass er dir seinen Heiligen Geist gibt an diesem Pfingsten 2026. Dass er dein Herz entzündet. Und entdecke, was Gott in dich gelegt hat, wie er mit dir sein Reich bauen will, wie er dich zum Segen setzen will, in dieser Welt, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in deiner Familie, an der Arbeit, wo immerhin der Heilige Geist dich auch führt. Und ich bete, Jesus, dass du uns Menschen aufs Herz legst, für die wir beten, dass du uns hilfst, dass wir den Mut haben, sie auch einzuladen, wenn dann Maiwehr im September ist. Dass du uns die Lippen löst, dass unsere Herzen offen werden für die Menschen, die du erreichen willst. Dass du unsere Beine in Bewegung setzt und schenkst, dass wir uns Zeit nehmen für Menschen, die dich kennenlernen sollen und die Menschen brauchen. Du willst uns alles geben, was wir brauchen. Für unser Leben, für unser Christsein, für den Auftrag, den du an uns hast. Und dafür danke ich dir und preise deinen Namen. Amen.